Ja, guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite her. Es ist nur so, es ist schon lange her, zwischendurch hatten wir auch dann mal andere Botschaften gehalten, dass wir diesen ersten Teil der heilsgeschichtlichen Wunder in der Apostelgeschichte behandelten. Darum erlauben Sie mir, dass ich noch mal kurz einen Rückblick halte von dem, was bereits hinter uns liegt. Ja, der Herr möge uns die Augen öffnen, dass wir sehen die Wunder in seinem Wort. Es war ja so, Apostelgeschichte Kapitel 1, der Herr Jesus Christus war nach seiner Auferstehung während 40 Tagen mit seinen Jüngern zusammen und er beredete sich mit ihnen über die Dinge, die das Reich Gottes betrafen. Ganz wichtig, er sprach nicht mit ihnen über die Gemeinde als Leib des Christus. Diese Auseinanderhaltung ist wirklich wichtig für unser Bibelverständnis. Das macht dann auch deutlich die Frage der Jünger. Denn sie reagieren darauf, dass Jesus während 40 Jahren mit ihnen über das Reich Gottes sprach und ihre Reaktion ist dann normal: Herr, richtest du in diesen Tagen das Reich mit Israel auf? Also das hatten sie verstanden. Weil etwas anderes haben sie noch gar nicht gewusst. Sie wussten, dass es zu einer jüdischen Gemeinde kommen wird. Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Aber von dem Geheimnis der Gemeinde, wie wir es heute haben, davon wussten sie überhaupt gar nichts. Und sie richteten deshalb immer noch ihren Blick darauf, das Reich, das messianische Reich, zu erwarten. Aber Jesus sagt ihnen denn, dass sie die Stunde, den Zeitpunkt nicht wissen können, aber sie sollen hingehen von Jerusalem aus über Judäa, Samaria und das Evangelium verkündigen bis an das Ende der Welt. Dann kam der große Tag, Apostelgeschichte Kapitel 2, Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, aber auch da ist es ganz, ganz wichtig im Hinterköpfchen zu haben, dass das ein rein jüdisches Fest gewesen ist und dass die erste Gemeinde, die damals entstand, eine rein jüdische Gemeinde war. Wir lesen in der Bibel, dass die 12 Apostel zusammen waren, später 120 Personen, dann 3000, 5000 und so weiter. Aber Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, geschah innerhalb eines jüdischen Rahmens, auf einer jüdischen Grundlage. Es war ein jüdisches Fest, ein jüdischer Feiertag und niemand aus der Heidenwelt vernahm diese Botschaft. Und das zieht sich durch bis Apostelgeschichte einschließlich Kapitel 7. Apostelgeschichte Kapitel 1 bis Kapitel 7 richtet sich keine Botschaft an die Nationenwelt oder sagen wir, dass das jemand aus den Nationen gehört hätte. Ich habe das versucht zusammenzutragen, Apostelgeschichte Kapitel 1 bis Vers 7, alles jüdisch, alles jüdisch, alles jüdische Grundlage. Natürlich war es klar, den Juden war es klar, dass auch Heiden hinzugerettet werden sollen. Sie sollen ja das Evangelium verkündigen und das war ja auch schon im alten Bund, war das ja schon klar. Ja, geht hin, wir haben es gesungen, es ist aus einem Psalm. Verkündigt den Völkern das Heil. Das war selbstverständlich. Aber was die nicht wussten war, ja, dass nicht nur Menschen aus der Nationenwelt gerettet werden können, sondern dass sie mit den Juden auf dieselbe Basis gestellt werden würden, wobei es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Jude und Heide, zwischen Mann und Frau, zwischen Knecht und Freier. Und so zieht sich das dann weiter. Also eigentlich die die Juden damals über die Pfingsten geschah, die sprachen ja dann auch alle in fremden Sprachen. Das ist wie so ein Hinweis dafür, ja, dass die babylonische Sprachenverwirrung ist in dem Moment aufgehoben, wenn es in Richtung messianisches Reich geht oder sagen wir noch ein bisschen weiter, neuer Himmel, neue Erde, dann wird das ja alles einmal aufgehoben werden. Und es geht von Israel aus. Apostelgeschichte Kapitel 3, immer noch rein jüdisch, der Apostel Petrus verkündigt dort den Juden, ihr müsst jetzt Buße tun. Und wenn ihr Buße tut, dann passiert Folgendes, dann kommt der Messias zurück. Apostelgeschichte 3, 19, 20 und zusammenhängende Verse. Dann kommen Zeiten der Erquickung. Also das war immer noch das Denken, das messianische Reich auf Grundlage einer messianischen Gemeinde. Apostelgeschichte Kapitel 4 geht es weiter, immer wird zu Juden gesprochen. Apostelgeschichte Kapitel 5 wieder zu Juden gesprochen. Das Negativwunder an Ananias und Sapphira, ja, dass die sofort starben. Das waren Anzeichen des messianischen Reiches, denn in Zukunft wird das innerhalb des messianischen Reiches so passieren. Dann Apostelgeschichte 6, ebenfalls noch jüdisch. Es ging um die Bedienung der hellenistischen Juden aus dem griechischen Sprachraum und der hebräischen Juden aus Israel, aus dem Land Israel, beziehungsweise aus der Stadt Jerusalem. Die wurden benachteiligt, die hellenistischen Juden. Und dann sehen wir eine rein jüdische Gemeinde. Und da werden Diakone gewählt, die ihnen dann das Essen austeilen sollen und so weiter und so fort. Und dann kommt Kapitel 7, Stephanus, die Steinigung des Stephanus. Und wir hatten gesagt, eigentlich war das der Höhepunkt der Sünde gegen den Heiligen Geist. Die Apostelgeschichte wird ja auch das Buch des Heiligen Geistes genannt. Dort kommt über 50 Mal das Wort der Heilige Geist oder der Name Heiliger Geist vor. Jesus hatte damals gesagt, wenn ihr gegen meinen Namen redet, kann euch vergeben werden. Aber wenn ihr gegen den Heiligen Geist sündigt, und das begann in den Evangelien, aber das wurde vollendet in der Apostelgeschichte, dann habt ihr keine Vergebung mehr. Und Stephanus predigt ja dann eine wunderbare Botschaft und er sagt ihnen, ihr Halsstarrigen, ihr widersteht allezeit dem Heiligen Geist. Und statt in Buße darauf einzugehen, steinigen sie den Stephanus. Und jetzt war das Maß voll. Wir hatten ein Beispiel genommen aus Lukas Kapitel 13, nicht wahr? Wie der Weinbergsbesitzer sagt, hau den Baum ab, den Feigenbaum im Weinberg. Ich komme 3 Jahre, er hat ja keine Frucht gebracht. Und der Weingärtner Jesus sagt, ach, gib ihm doch noch darüber hinweg etwas Zeit. Apostelgeschichte. Dass ich nochmal an ihm arbeite, dünge, bewässer, was weiß ich, alles tue. Und wenn er dann Frucht bringt, okay, aber wenn nicht, dann hau ihn zukünftig ab. Tja, und da haben die Apostel so in dem ersten Jahr nach der Himmelfahrt Jesu kräftig nochmal gedüngt im Geist Jesu Christi an dem Volk Israel, aber sie haben keine Frucht gebracht, im Gegenteil. Die Vollendung der Sünde gegen den Heiligen Geist und jetzt war der Zeitpunkt gekommen, hau ihn zukünftig ab und das ist dann 70 nach Christus auch, man kann sagen, buchstäblich passiert durch die Römer. Ja, und mit dieser Vollendung der Sünde gegen den Heiligen Geist, der Steinigung des Stephanus, kehrt dann auch eine Kehrtwende ein. Plötzlich, Kapitel 1 bis 7, nur jüdisch, rein jüdisch, keine Botschaft an die Nationenwelt. Und auf einmal, Kapitel 8, die Samariter bekehren sich. Petrus wird gerufen, Johannes wird gerufen. Dann auch noch Kapitel 8, ein Beamter, ein hoher Beamter aus Äthiopien bekehrt sich. der in Jerusalem war und die Botschaft hören wollte, der Verlangen nach Gott hatte, aber der ganz enttäuscht von Jerusalem wieder Richtung nach Hause unterwegs war, weil in Jerusalem keine Botschaft, keine rettende Botschaft mehr für ihn vorhanden war. Und dann geht der Philippus hin, verkündigt ihm das Evangelium von Jesus Christus auf der Grundlage von Jesaja Kapitel 53. Der Mann bekehrt sich und lässt sich taufen. Sehen Sie? Auf einmal wendet sich das Blatt Richtung Nationenwelt. Und dann kommt der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus, Kapitel 9, also chronologisch kann man das alles wunderbar verfolgen, wird der Mann bekehrt. Ja, das war ja ein ganzen Hartgesottener, ja, kann man sagen. Also wirklich, der hat es faustdick hinter die Ohren. Er gibt ja auch nachher immer wieder Zeugnis, wie sehr er die Christen gehasst hat und sie gezwungen hat zu lästern, sie gefoltert hat. Es war ja ganz interessant, der Apostel Paulus oder Saulus, ja, der rühmt sich ja später, dass er ein Lehrling gewesen ist, ein Schüler gewesen ist von dem großen Gamaliel. Das war sein Professor, ein wahnsinniges Beispiel. Aber dieser Gamaliel, der hatte in Apostelgeschichte Kapitel 5 gesagt, dem Sanhedrin, die Apostel gefangen nahmen, den hat er gesagt, Leute, passt auf, was ihr tut. Wenn das, was die machen und verkündigen, vom Herrn ist, dann könnt ihr sowieso nichts dagegen tun. Und wenn es nur von Menschen ist, und da gibt er noch für Beispiele dafür, er sagt er, dann hört das von selber auf. Aber passt auf, dass ihr euch nicht erweist als solche, die gegen Gott kämpfen. Und darum rate ich euch, lasst die Hände weg von diesen Leuten. Das war der große Lehrer des Saulus. Aber der Saulus, der hat auf seinen Lehrer nicht gehört. Da wollte er nichts von wissen. Und er war dann jemand, der gegen Gott stritt. Er meinte Gott einen Gefallen zu tun. Aber er stritt gegen Gott, denn Jesus sagt ihm nachher, als er ihm begegnet, ja, ich bin Jesus, den du verfolgst. Hatte Gamaliel schon angedroht. Ja, das ist ja bei uns manchmal auch so. Da gibt es Menschen vielleicht in unserem näheren Umfeld, die bekommen gute Ratschläge und man möchte ihnen die Wahrheit groß machen und ihnen verkündigen und lieb machen und sie auch warnen. Aber wie heißt es geht hier rein und da wieder raus. Man hört einfach nicht. Man hört nicht. Und man bleibt weiter ein Rebell oder eine Rebellin, weil man kein Ohr für die Botschaft Jesu hat oder haben will. Und dann ist davon auszugehen, dass der Saulus ja auch bei der Steinigung des Stephanus dabei gewesen ist. Also kann man sicherlich davon ausgehen, dass er auch die Botschaft des Stephanus gehört. Er hat ja nachher die Kleider getragen, derer die Stephanus steinigten und hat mit eingewilligt in dieses Todesurteil. Hat er die Botschaft des Stephanus gehört und auch da, stellen Sie sich mal vor, die Botschaft war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das interessierte ihn nicht, das platschte an ihm ab wie Wasser an Öl. Es bewirkte genau das Gegenteil. Statt zu reagieren, statt auf die Knie zu fallen, Buße zu tun, sich zu bekehren, urteilt er auch für den Tod des Stephanus. Bis die Stunde Gottes kam. Und da konnte er nicht mehr. Habt Vertrauen. Habt ihr Leute in eurem Umfeld, die hören nicht auf Ratschläge? Habt ihr Leute in eurem Umfeld, für die betet ihr? Sie hören die Botschaft, platscht an ihnen ab. Vertraut weiter. Die Stunde des Herrn wird kommen. Vor Damaskus, nicht in Jerusalem, im Ausland. Jerusalem war schon abgeschrieben. Israel war schon abgeschrieben, heilsgeschichtlich, in dem Moment, für dieses neue Zeitalter. Da begegnet ihm der Herr und der Herr Jesus sorgt dafür, dass der Paulus sich bekehrt, der Saulus sich bekehrt. Er hat ja zwei Namen. Warum überhaupt? Warum diese Apostel? Es gab ja andere, Andreas, Thomas. Die hätte doch Gott jetzt berufen können. Wieso neben diesen 12, Matthias war ja jetzt mittlerweile auch dabei, neben diesen 12 noch einen Saulus? Warum? Weil eben jetzt etwas ganz Neues, heilsgeschichtlich etwas ganz Neues kam, kommen sollte, wovon niemand etwas wusste im Alten Testament, was auch in den Evangelien noch kein Thema der Verkündigung gewesen ist, was ein Geheimnis war im Herzen Gottes. Es sollte zur Gemeinde kommen, ich sage immer wieder zum Leib des Christus, organisch eine Einheit. Gläubige Menschen aus dem Judentum und aus dem Heidentum sollen zusammengefügt werden und eins werden. Und dafür brauchte es auch einen ganz speziellen neuen Apostel. Und darum sagt Paulus ja nachher immer wieder auch, ich bin euer Apostel, ich bin der Apostel der Nationen. Gott hat mir ein spezielles Evangelium gegeben für euch, natürlich auch für Israel, für die gesamte Gemeinde. Aber er sagt auch für euch. Ist einfach so. Und so bekehrt sich der Paulus, und das ist ein wunderbares Bild für die Bekehrung Israels. 3 Tage war er blind, aber auch für die Bekehrung der Menschen aus den Nationen. Er sagt, ich bin der Erste der Sünder, der diese vollumfängliche Gnade empfangen hat. Und diese Gnade wird dann auch zum Thema seines Lebens. Bis dahin ging immer noch, ohne Gnade ging ja nie etwas, auch im Alten Testament nicht, das ist uns völlig klar. Aber es ging immer Gnade und auch Werke, die spielten eine große Rolle, bei Paulus plötzlich nicht mehr. Wenn es um die Bekehrung geht, ja, das möchte ich unterscheiden. Nachher spielen die Werke eine sehr, sehr, sehr große Rolle innerhalb des Christentums, ja. Das ist ganz klar. Und gerade Paulus verkündigt viele gute Werke, die wir tun sollen. Aber was die Erlösung betrifft, nur noch Gnade. Und er sagt in der Apostelgeschichte 20, diesen Auftrag habe ich von Gott, diese vollkommene, vollumfängliche Gnade zu verkündigen. Ja, und dann hatte Gott, der hat ja dann dem Petrus den Auftrag gegeben, du sollst den Schlüssel haben. Und darum muss er auch immer der Erste sein. Er war es zu Pfingsten für die Juden, er war es für die Samariter. Und er war es dann auch nachher für die Nationenwelt, sprich Cornelius, da. Und darum wird er jetzt gebraucht. Es ist ganz wunderbar, wie strategisch Gott vorgeht, um jetzt die Nationen zu holen. Und die waren alle, ich sage einmal plump, die waren alle von den Socken, ja. Da hat ja überhaupt keiner was von gewusst. Ich sage, dass Heiden sich bekehren, okay, aber wir Juden werden doch immer was Besonderes sein. Wir sind doch das Haupt. Ja, ja, da können auch welche aus der Schweiz noch dazukommen und gerettet werden. Aber wir sind der Same Abrahams. Ja, denkste, da hat Gott etwas gemacht. Puh. Nicht wahr? Und dann wird jetzt der Petrus, ist auch interessant, wo ist der Petrus? Ende von Apostelgeschichte, Kapitel 9, er befindet sich in Joppe, in Jaffa. Ich war vor wenigen Tagen noch dort. Ja, das liegt also nicht in Jerusalem, das liegt am Mittelmeer mit Ausblick über das Mittelmeer in Richtung Westen, in Richtung Europa. Da sehen wir schon, wo das Evangelium hingelangen sollte. Und da übernachtete der Petrus in dem Hause eines Gerbers Simon in Joppe. Und dann hat er eines Tages seine Gebetszeit gehabt und so weiter. Und dann geht er auf das Dach des Hauses, hat Hunger. Und da passiert eben das hier, Apostelgeschichte Kapitel 10 unter anderem. Und er sieht den Himmel geöffnet, Vers 11 und folgend. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein gewisses Gefäß, gleich einem großen Leinentuch, herabkommen, an 4 Zipfeln gebunden und auf die Erde herabgelassen und in dem allerlei 4-füßige und kriechende Tiere der Erde waren und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr. Denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging die Stimme zum zweiten Mal an ihn, was Gott gereinigt hat. Halt du nicht für gemein. Dies aber geschah dreimal und zugleich wurde das Gefäß aufgenommen in den Himmel. Also hier passierte etwas Unglaubliches. Stellen Sie sich mal vor, für diesen überzeugten Juden Petrus, was der hier serviert bekommt, ja, buchstäblich, aufgetischt bekommt, der war ja nicht mehr Herr seiner selbst. Aber das gebrauchte Gott als Einleitung, als Vorbereitung für das, was jetzt passieren sollte, nämlich, dass das Evangelium nicht nur zu den Heiden kommt, sondern dass die Heiden mit eins werden, in einem Leib vereinigt mit den gläubigen, wiedergeborenen Juden. Und jetzt stellt euch vor, jetzt ist der da oben, hat Hunger, jetzt kommt dieses Tuch da vom Himmel und er sieht da all die reinen und unreinen Tiere und da war natürlich für ihn klar, dass ja alles verunreinigt war. Das kommt vom Himmel, das kommt von Gott. Und Gott, der die Speisegesetze gegeben hat, der das mosaische Gesetz gegeben hat, dem Mose die Gebote, die ganzen Gebote, die zehn Gebote und darüber hinaus, 613, glaube ich, sind es ja. Ja? Dieser selbe Gott, der die Speisegesetze gegeben hat, der sagt jetzt dem Petrus, Petrus, steh auf, schlachte und ess. Keinesfalls. Ist das jetzt eine Versuchung? Eine Verführung vielleicht? Willst du mich testen? Keinesfalls. Ich bin doch Jude. Ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Was Gott gereinigt hat, mach du nicht unrein. Also wie Gott strategisch vorgeht, ja? Und mit einer Weisheit und Überzeugungskraft, das ist unwahrscheinlich. Plötzlich war der Himmel auf und plötzlich kommt dieses Tuch von oben herab. Ist genauso ein schönes heilsgeschichtliches Bild eigentlich für die Gemeinde Jesu, denn die Gemeinde Jesu, wie wir sie heute haben, sage ich immer, als ein Leib, der war plötzlich da. Davon hat vorher keiner was gewusst. Genauso wenig wie Petrus wusste, dass jemand so ein Tuch vom Himmel kommen würde. Das war für die böhmische Dörfer, das kam nicht in Frage. Das war das Geheimnis Gottes in seinem Herzen. So ist Gemeinde plötzlich entstanden. Das Christentum, ich glaube nicht, dass das nur eine Parabel ist oder nur ein Satz. Und hier in Antiochia wurden die Jesus-Nachfolger zuerst Christen genannt, ja. Da entstand das Christentum, wie wir es heute haben. Da erst. Also so ist Gemeinde auch plötzlich entstanden. Dieses Tuch hatte vier Zipfel, wie die Erde vier Enden hat und wie es vier Evangelien gibt, die der ganzen Welt dienen sollen. Und dann plötzlich ja die reinen Tiere, die stehen natürlich für das Judentum, für das reine Judentum. Und die unreinen Tiere, die standen für das Heidentum, für die Nationenwelt. Das waren die Hunde, die Schmutzigen in den Augen der Juden. Gerettet werden können sie, aber zusammen sein und alles gleich rein in einem Tuch. Das geht doch nicht. Dreimal geschah das. Wie so die Dreieinheit Gottes, die dahinter steht. Ja, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann so plötzlich, wie das Tuch erschien, so plötzlich war es auch wieder weg. Ja, da habe ich so für mich gedacht, das passiert mit der Gemeinde auch. So plötzlich, wie die Gemeinde entstanden ist und niemand etwas davon wusste. Epheser Kapitel 3. Das Vorzeiten nie bekannt war. So plötzlich wird eines Tages die Gemeinde auch wieder verschwinden. wir hoffen, in der Entrückung oder durch die Entrückung. Dieses Wunder diente der Vorbereitung für das, was jetzt praktisch passieren sollte. Denn da war ein Mann, der lebte in Caesarea, ein römischer Hauptmann, und der hatte Interesse für Gott, tat gute Werke und so weiter und so fort. Er betete, und der hat dann die Nachricht bekommen, er soll nach Joppe schicken und den Petrus holen lassen. Das hat er dann auch gemacht. Und dann kommt der Petrus, der war ja jetzt vorbereitet. Ja, ich gehe nach Caesarea und in das Haus eines heidnischen römischen Hauptmanns. Hätte er nie gemacht. Er sagt auch, ich bin ein Jude, ich habe noch nie etwas Unreines getan, ich habe noch nie das Haus eines Heiden betreten, das ist für uns Juden ja verboten, aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Unterschied mehr machen soll, sagt er ja in der Apostelgeschichte Kapitel 10, und dann geht er da eben hin und die setzen sich da alle hin, Cornelius und sein ganzes Haus, und er verkündigt ihnen die wunderbare Botschaft von Jesus Christus. Und er beginnt damit, Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm ist. Und dann das Wort, das er den Söhnen Israel gesandt hat, also er betont auch, es geht über Israel, das auserwählte Volk, das ein Segen werden soll für alle Nationen, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus. Dieser ist aller Herr. Und dann bezeugt er die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, etc., etc. Und da heißt es auf einmal in Kapitel 10, Vers 44 folgend, während Petrus noch diese Worte redete, er konnte das gar nicht beeinflussen, er hat einfach nur verkündigt. Während Petrus diese Worte verkündete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Wisst ihr, was hier passiert ist? Pfingsten. Ein zweites Pfingsten. Ein zweites Pfingsten. Und das ist auch der Beweis, dass das erste Pfingsten da, das eigentliche Pfingsten, Apostelgeschichte 2, rein jüdisch war. Rein jüdisch. Hier haben wir das Pfingsten der Nationen. Und die erleben das Gleiche, wie in Apostelgeschichte 2 die Juden erlebt haben. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Puh, das seht ihr ja. Das ist ja der Beweis dafür, ja, dann, wenn jetzt auf den Nationen auch die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden ist, hier in Kapitel 10, dann war das vorher nicht der Fall, ja? Also war das in Apostelgeschichte Kapitel 2 nicht der Fall. Kam erst jetzt, in Kapitel 10. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Genauso wie das Pfingsten in der Apostelgeschichte 2. Gabe des Heiligen Geistes empfangen sie, reden in Sprachen. Und da antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Also wieder der Beweis, vorher kam diese Gabe nur auf uns. Und jetzt ist sie auch auf die Heiden gekommen. Und das brauchte eine Vorbereitungszeit. Hier erleben sie ihr eigenes Pfingsten. Und jetzt passiert auch etwas ganz Neues. Vorher dem Judentum gegenüber, das musste auch so sein, die standen ja auch noch unter Gesetz, hieß es immer, wir können das mal lesen, Apostelgeschichte 2, 38, tut Buße. Die waren also bewegt durch die Pfingstpredigt des Petrus, und dann, was sollen wir tun, liebe Herren, und dann sagt Petrus, tut Buße und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Achten Sie mal darauf. Tut Buße. Lasst euch taufen, damit ihr gerettet werdet. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ja? Haben wir verstanden? Buße, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes, Wiedergeburt. Und jetzt bei Cornelius? Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Umgekehrt. Er hört die Botschaft. Er geht natürlich im Glauben darauf ein. Er empfängt die Gabe des Heiligen Geistes, das heißt die Wiedergeburt, und lässt sich daraufhin taufen. Haben wir es verstanden? Nochmal, bei den Juden, Buße bzw. Glaube, Taufe und Empfang des Heiligen Geistes. Hier bei den Nationen, Hören, zuerst Empfang des Heiligen Geistes und dann Taufe. Anders. Und so ist es bis heute geblieben, oder? Wir haben schon viele Taufen in unserer Zionshalle gehabt. Immer von Menschen, die den Heiligen Geist empfangen haben, vorher. Und da ist noch keiner, der getauft wurde und danach erst gerettet wurde oder den Heiligen Geist empfangen hätte. Neues, ganz was Neues ist entstanden. Ganz etwas Neues. Für mich die Geburtsstunde des Leibes, in einer Gemeinde organisch verbunden aus gläubigen Juden und gläubigen Heiden. Und es ist etwas ganz Neues entstanden. Und das, dafür gibt es ja auch einen Beweis. Das ist ja nicht, das sauge ich ja nicht aus meinen Fingern, ja, hoffe ich, sondern dafür gibt es ja einen Beweis. Und zwar Epheser Kapitel 2. In Epheser Kapitel 3 erklärt Paulus klipp und klar, dass die Gemeinde, die der Leib ist, ein Geheimnis war, das in vorhergehenden Geschlechtern nicht bekannt gewesen ist, sondern erst jetzt durch den Geist offenbart worden war, also nach Pfingsten. Und in Epheser Kapitel 2 erklärte eigentlich genau das, was hier bei Cornelius in Apostelgeschichte 10 passiert ist. Er sagt, denn er, Jesus Christus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat, aus Juden und Heiden. Ich sag ja, dass Heiden gerettet werden konnten, war immer klar, aber dass aus beiden eins wird, hoho, das war aber schlecht verkraftbar für die Juden. Ganz schlecht verkraftbar. Ja? Und was hat er gemacht? Er hat abgebrochen die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote und Satzungen weggetan hat, damit er die zwei friedenstiftend in sich selbst, jetzt kommt es, zu einem neuen Menschen schüfe. Also was hier bei Cornelius passiert ist, indem Gott diese Trennung aufhob, rein und unrein, ja, in diesem Tuch. Die Gesetze, Gebote, Satzungen, die Feindschaft, der Umzäunung, was Juden von Heiden trennte, der Heidenvorhof, den durften sie nicht überschreiten. Das hat Gott jetzt weggenommen. Und hat er aus beiden eins gemacht. Und da ist etwas vollkommen Neues entstanden, nämlich ein neuer Mensch. Und wenn ein neuer Mensch entsteht, dann gab es ihn vorher noch nicht, oder? Das wäre ja nicht neu. Einen neuen Menschen schüfe. Loben wir den Gott, den ewigen Gott und Schöpfer, seinen Ratschluss. Und er sagt das dann auch, in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden, jetzt kommt es, in einem Leib. In einem Leib, versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Die Grundlage ist natürlich immer das Erlösungswerk Jesu Christi. Aber die praktische Reihenfolge, die entwickelt sich dann innerhalb der Apostelgeschichte. Und er kam und verkündigte Frieden, auch den Fernen und Frieden den Nahen, denn durch ihn haben wir beide Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Ein neuer Mensch als ein Leib Christi in ein und demselben Geist. Kein Unterschied mehr. Ah, das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Und diese Wiederholung der Ausgießung des Heiligen Geistes, das war natürlich notwendig, ihr Lieben. Weil sonst hätten die Juden das ja gar nicht verstanden. Ja, die hätten ja nicht, wenn Gott das nicht so gemacht hätte, so deutlich, durch die Vision des Tuches und dann, was Cornelius da erlebt, und da waren Juden als Zeugen dabei, die waren ja außer sich, die waren ja entsetzt. Auch später dann die Juden, als die da nicht dabei waren, denen dann Bericht gegeben wurde, die waren entsetzt. Mensch, Petrus, was hast du da gemacht? Und dann wird ihnen das alles erklärt und dann loben und preisen sie Gott, weil das war vorher nicht bekannt. Und durch dieses knallharte Ereignis, ja, durch dieses wirklich illustrierte Ereignis, konnten die Juden das verstehen. Sonst hätten sie das, was den Leib Christi betrifft, nicht verstanden. Und dafür ist natürlich Petrus wieder die Schlüsselperson, aber Paulus ist dann nachher, ich sag mal, Petrus schließt immer die Tür auf, ja, aber Petrus geht dann in die Tür rein und der marschiert dann in die Nationenwelt und verkündigt das Evangelium den Nationen. Vielleicht noch der Gedanke, wenn dieses Ereignis um Cornelius nicht tatsächlich ein ganz besonderes gewesen wäre, ein vorher nicht bekanntes Ereignis, dann hätte es Kapitel 10 ja überhaupt nicht gebraucht. Dann hätte Gott ja schon in der Apostelgeschichte Kapitel 2 die Heiden hinzunehmen können, oder? Hätte er ja schon machen können, in Apostelgeschichte Kapitel 2 hätte er ja schon die Heiden alle hinzu und wäre doch auch gut gewesen. Nein, es geht der heilsgeschichtlichen Reihenfolge nach. Ja, und dann kommt natürlich dann, Jerusalem verliert immer mehr an Bedeutung, es hat eigentlich nachher überhaupt keine Bedeutung mehr, bis es dann auch zerstört wird, ja, dass du ihn zukünftig abschlägst. Das war mir jetzt so beeindruckend, als wir in Jerusalem waren. Und dann gehen wir auch immer an die Klagemauer. Ich gehe gerne dahin, an die Klagemauer. Es ist irgendwie einfach schön. Und als Gruppe gingen wir dann dahin. Und dann sehen wir die vielen Juden da stehen an der Klagemauer und die beten. Und da hat mich das so durchzuckt, dass ich mir gesagt habe, Mensch, die stehen eigentlich buchstäblich vor einer Wand. Die beten. Wir sagen ja immer, meine Gebete gehen nur zur Decke. Ja, ihre Gebete gehen nur zu einer Wand. Weil sie nicht an Jesus glauben. Und dann sieht man noch die Steine, die sieht man unten noch liegen, noch im Original da liegen, wie sie damals 70 nach Christus, als Jerusalem zerstört wurde, da runtergeschmissen worden sind. Kein Stein blieb auf dem anderen. Und da habe ich mir so gedacht, das ging mir so nahe. Wie leicht haben wir es doch, hat Gott es uns gemacht, dass wir den Namen Jesu anrufen dürfen. Ne? Ruf den Namen Jesu an, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Der hat alle Mauern weggenommen. Den Weg frei gemacht. Egal wo du bist, wo du stehst, wo du liegst, ob du gehst. Du kannst überall den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen und wirst von Gott gehört und erhört. Ach, wunderbar. Möge Gott ihnen bald diese Blindheit nehmen. Und dann eben, Apostelgeschichte 11, 25, 26. Er, Barnabas, zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, dass sie auch ein ganzes Jahr an der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Ersten 7 Kapitel jüdisch, dann wendet sich das Evangelium zu den Nationen, es entsteht der Leib, die Umzäunung, alles Drängende wird weggenommen. Dann wird Antiochia, das Missionszentrum, nicht mehr Jerusalem, und dort werden die Menschen, die an Jesus glaubten, zuerst Christen genannt. Und das ist bis heute so geblieben, oder? Wir sind Christen. Ja, und dann ist es auch so, ich hatte gesagt, also Jerusalem verliert immer mehr an Bedeutung, Israel verliert immer mehr an Bedeutung, Samariter bekehren sich, der äthiopische Mann bekehrt sich, Paulus bekehrt sich vor den Toren Damaskus im Ausland, ein römischer Hauptmann bekehrt sich, Petrus selber ist in Joppe Richtung Westen, ja, Richtung Europa soll das Evangelium ja nachher gehen. Und dann auch die Judenapostel und selbst Petrus treten immer mehr in den Hintergrund. Ab Kapitel 12 kann man sagen. Und ab Kapitel 13 wird die ganze Apostelgeschichte oder die Geschehnisse der Apostelgeschichte, das wird alles dem Paulus überlassen. Nur noch dem Paulus. Und dem Barnabas. Aber selbst der muss sich nachher trennen. Und Johannes Markus. Und auch der muss weg. Der Heidenapostel Paulus, der sich dann ganz andere Leute erwählt, Timotheus, Titus, Silas und so weiter und so fort. Epaphras und so, mit denen ist er dann unterwegs. Lukas, der Arzt, etc., etc. Das letzte, gut, Apostelgeschichte 15, da kommen dann nochmal bei dem Apostelkonzil, da kommen nochmal einige Apostel vor, auch Petrus nochmal, aber eigentlich ist Apostelgeschichte 12, Schluss, da passiert nochmal was und dann der Petrus ist aus dem Gefängnis entlassen und er berichtet dann da in dem Haus, was da alles passiert ist und so. Und dann sagt er nachher, berichtet dies Jakobus und den Brüdern und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Wohin? Weg ist er. Heilsgeschichtlich nicht, aber jetzt so in der Praxis. Und dann kommt Apostelgeschichte 13. Und was sagt Gott da? Sondert mir Petrus aus? Jakobus, Thomas, Andreas? Nein, die fasten und beten in Antiochia, wo sie Christen genannt wurden. Und dann heißt es, sondert mir aus Barnabas und Paulus zu dem Dienst, wozu ich sie berufen habe. Und dann alle Missionsreisen, also alle drei Missionsreisen, die großen Missionsreisen des Paulus, gehen von Antiochia aus und nach Antiochia zurück. Nicht mehr Jerusalem. Vorbei. Von Antiochia aus und nach Antiochia zurück. Und dann kommt es. Dann kommt es, wie soll ich das nennen, zu einer ersten offiziellen Amtshandlung des Apostel Paulus in göttlicher Autorität. Und das ist das, was Markus so gut auch vorgelesen hat, Apostelgeschichte 13. Also zuerst der Heilige Geist sagt, sondert mir aus, Paulus und Barnabas, in die Welt hinein. Und dann wird wieder gefastet und gebetet und sie werden von der dortigen Gemeinde ausgesandt in die Nationenwelt. Und dann hatten wir gelesen, wo sie überall waren, aber man liest da eben nichts weiter, sondern es war so ein Durchreisen, sie verkündigen überall das Evangelium, aber es war so ein Durchreisen und dann dieses Ereignis, als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen gewissen Mann, einen Zauberer, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus. Der war bei dem Prokonsul oder Statthalter Sergius Paulus. Ist doch interessant, dieses Wortspiel, ne? Der Mann aus der Heidenwelt hier, Sergius Paulus. Und der gegen das Evangelium war ein Jude namens Bar-Jesus. Antichristlichen Tick, ja? Und dieser Prokonsul Sergius Paulus war ein verständiger Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Zauberer, denn so wird auch sein Name übersetzt, widerstand ihnen und so weiter und so fort. Wir hatten das gelesen, ich hoffe, Sie haben es noch einigermaßen im Kopf. Apostelgeschichte Kapitel 13, wenn Sie eine Bibel dabei haben. Ab Vers 4 hattest du gelesen, aber Sie können jetzt ab Vers 6 lesen bis Vers 12. Ich sage Ihnen, was hier passiert. Ich hatte ja gesagt, heilsgeschichtliche Wunder in der Apostelgeschichte. Also Wunder, die heilsgeschichtlich Bedeutung haben. Und das, was hier, diese erste Amtshandlung des Paulus, also das erste große Wunder, das er jetzt tut, nach seiner Amtseinführung, steht eigentlich in Analog zur Geschichte Israels und der Gemeinde. Das ist frappant, das ist erregend. Das ist erregend. Da ist also, die kommen auf diese Insel Paphos, und da ist ein Mann, ein Heide, Statthalter, Sergius Paulus, der ist offen fürs Evangelium. Klasse, nicht wahr? Offen fürs Evangelium. Der sagt, Mensch, komm zu mir, ich möchte gerne hören, was ihr verkündigt. Und da ist da ein Jude, der stellt sich dem im Weg. Der will das nicht, der ist neidisch. Ja, ähnlich wie wir haben das ja schon bei Jona, nicht wahr? Der ist neidisch und eifersüchtig. Glaubt selber nicht, aber will auch nicht, dass der das Evangelium hört. Auch komisch, ja? Sein Widersacher, so wird er beschrieben, als ein Magier oder Zauberer und als ein falscher Prophet. Bar Jesus, hatten wir gesagt, Sohn des Jesus. Außerdem hieß er noch Elimas oder Elimas, der Mächtige, hatte Einfluss. Die Juden hatten damals bis ins Römische Reich hinein riesengroßen Einfluss, noch zu der damaligen Zeit. Und sein Handeln repräsentiert das antichristliche Handeln des jüdischen Volkes durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Und durch all die Ereignisse der Verbreitung des Evangeliums, wie es damals geschah. Er will einen Heiden, der offen war für das Evangelium, vom Glauben an Jesus abbringen, oder er will nicht, dass die Botschaft diesen Mann erreicht. Und das widerspiegelt die jüdische Handlungsweise, der Versuch der Judaisten, dem Apostel Paulus Zeit seines Lebens im Weg zu stehen. Ich gebe Ihnen nur mal drei Beispiele. Und das sind lange nicht alle. Sie stehen jetzt nur repräsentativ. Wenn Sie möchten, können Sie aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 20. 20 Vers 18 und 19. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellung der Juden widerfuhr. Also das Judentum hat genau das gemacht, was jetzt hier im Einzelnen dieser Elimas getan hat. Ich liebe ja Israel, ja? Wir lieben Israel. Aber nie auf Kosten der Wahrheit. Sie sind im Moment einfach noch blind und verstockt. Das ist so. Dem müssen wir Rechnung tragen. Apostelgeschichte 21, Vers 27. Als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihnen und schrien. Ja, wieder die Juden, die den Paulus auf Schritt und Tritt verfolgten und ihn hindern wollten und Gott daran hindern wollten, dass das Evangelium die Nationenwelt erreicht. Und noch eine letzte Stelle dazu im Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 16. Da schreibt Paulus, indem sie, also die Juden, um ihrer Sünden Maß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die gerettet werden. Aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Also wir sehen, der Elimas repräsentiert in seiner Person das, was damals geschichtlich tatsächlich die Juden taten. Die Nationen sollen das Evangelium nicht hören. Und dann tritt der Paulus aber auch. Der war ja auch nicht ohne, ne? Ich glaube, ich hätte mich das nicht getraut. Aber der Mann war voll Heiligen Geistes. Das hat er sich nicht selber erdacht. Wir würden jetzt sagen, ja, das ist aber antisemitisch. Ja? Er entlarvt ihn als ein Mann voller List und Bosheit. Als ein Sohn des Teufels. Boah. Erinnern Sie sich da an eine Parallele? Johannes Kapitel 8. Wir, sagen die Juden, wir sind Söhne Abrahams. Und was sagt Jesus? Nee. Wenn ihr Söhne Abrahams wärt und so weiter, würdet ihr mich nicht verfolgen, etc., etc. Ihr seid Söhne des Teufels, des Mörders von Anfang, des Lügners. Pff, harte Worte. Harte Worte. Wenn man dem Evangelium Gottes widersteht in Jesus Christus, passen wir alle auf. Passen wir alle auf. Und vor allen Dingen auch an die Adresse der Menschen, die wissen, ich bin angesprochen und du lehnst es immer noch ab. Oh, pass auf, was du tust. Pass auf, was du tust. Das wird hart. Sohn des Verderbens. Feind aller Gerechtigkeit. Der nicht aufhört, die geraden Wege des Herrn zu verkehren, das schmeißt er dem alles ins Gesicht. Der Apostel Paulus. Und dann sagt er ihm was, und das ist eigentlich so seine erste Amtshandlung. Er sagt ihm, ich gebe das jetzt mit meinen Worten wieder, wir haben es ja gelesen, und ich richte dich jetzt, Elimas, der du dem Evangelium im Weg stehst, ganz bewusst. Du wirst blind. Hören wir was? Du wirst blind. Aber, Gott sei Dank, Paulus sagt nicht, du wirst blind und blind bleiben. Schluss aus mit lustig, alles vorbei. Er sagt, du wirst die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Nicht für immer. Eine Zeit lang nicht sehen. Ja, und das ist passiert mit Israel, ja? Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, zum Teil Blindheit widerfahren. Sie werden eine Zeit lang die Sonne der Gerechtigkeit in Jesus Christus nicht sehen. Aber es kommt nach Römer Kapitel 11 der große Tag, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist in den Leib Christi oder in den edlen Ölbaum, ja, und die Gemeinde von dieser Erde weggenommen wird, so verstehen wir es. Dann wird der Herr, der Allmächtige, den Faden Israel wieder aufgreifen und dann werden sie in der großen Trübsal werden sie sehen. Du wirst eine Zeit lang die Sonne nicht sehen. Sehen Sie dieses heilsgeschichtliche Wunder. Das, was der Mann erlebt, hat Israel als Ganzes erlebt. Was der Mann getan hat, hat Israel als Ganzes getan, mehr oder weniger. Und was dann noch passiert, das ist auch so klasse, der Sergius Paulus, dieser Heide da von Paphos, der bekehrt sich dann. Ja, und das ist auch heilsgeschichtlich passiert, oder? Hier sitzen wir ja. Hier sitzen wir ja. Das jüdische Volk ist geistlich erblindet zum größten Teil, außer den Juden, die sich bekehren. Und wir aus den Heidenwelt, die Alemannen und Germanen und wie die Völker alle heißen, Helvetianer, Indianer, wir haben zu Jesus Christus gefunden und haben ihn erkannt. Ganz toll. Ja, das sind so einige weitere Auszüge aus der Apostelgeschichte und den Verlauf des Evangeliums zu uns hin, und in den Briefen stehen ja dann auch die Verhaltensregeln, wie wir als Gemeinde Jesu leben sollen, um als Täter des Wortes erfunden zu werden. Ich möchte einfach, dass wir loben, dass wir innerlich sagen, Herr, wie wunderbar ist deine Heilsgeschichte. Dein Weg, deine Wege sind so vollkommen. Und vielleicht auch, Herr, wenn deine Stunde kommt, ich will ganz neu Mut fassen. Dein Tag kommt, deine Stunde kommt, für die, die mir am Herzen liegen. Auch für deine Wiederkunft. Ich habe, gestern war es, glaube ich, ja noch gelesen, in Psalm 105, Vers 17, wie der Josef da gefangen genommen wird, wie er verkauft wird, wie er in Ketten gelegt wird, wie in großer Not und Qual kommt. Und da heißt es auf einmal, bis das Wort des Herrn eintraf. Und da wird er befreit. Und dann wird er zum großen Regenten der damaligen Welt. Geben wir die Hoffnung nicht auf. Wir sehen in der Apostelgeschichte, Gott hat alles in der Hand. Er zieht seine Heilsgeschichte durch, auch mit uns, auch durch unsere Zeit, bis zu dem großen Ziel, in dem der Herr Jesus Christus zurückkommt. Amen. Ich darf noch ein Gebet sprechen. Ja, liebevoller Vater, wir wollen dir danken in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus. Paulus rühmt ja im Römerbrief auch den Ratschluss Gottes. Wer ist dein Beistand gewesen? Wer hätte dir mit Weisheit zur Seite gestanden und dir irgendetwas geraten? Nein, alles kommt aus dir, beziehungsweise aus deinem Sohn, der Schöpfer aller Dinge ist und der das Werk am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Herr, wir danken dir für diese Gnade. Bewirke doch auch in uns durch deinen Geist Anbetung, aber auch die Ehrfurcht, dein Wort ernst zu nehmen und das zu tun, was du von uns erwartest. Und bitte lass uns doch auch als ermutigte Herr in diese neue Woche hineingehen. Amen.